Ja, ein dickes Dankeschön. Wir leben jetzt seit 10 Jahren als Familie in Thailand und tun, was wir können, um dort das Evangelium zu erzählen. Als ich überlegt habe, worüber ich heute predigen soll, habe ich so einen persönlichen Rückblick auch gemacht auf die letzten 10 Jahre Thailand. Was waren da so Sachen, die uns wichtig geworden sind oder welche Bibelverse sind uns wichtig geworden? Und dann möchte ich heute mit euch 3 Bibelverse teilen und was wir mit diesen Versen verbinden und was uns da wichtig geworden ist, wo ich denke, das ist bestimmt auch für euch wichtig. Und der erste Vers, der uns echt wichtig ist, ist Johannes 8, Vers 12. In Johannes 8, Vers 12, da heißt es, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieser Vers drückt so ein ganz grundlegendes Fundament vom christlichen Glauben aus. Ohne Jesus sind wir verloren. Ohne Jesus sind wir orientierungslos, gefangen in der Dunkelheit. Und da, wo Jesus nicht bekannt ist, da entsteht unnötiges Leid. Denn ein Leben ohne Gott ist ein Leben in der Dunkelheit. Und diese Realität, die sehen wir in unserem Alltag in Thailand eigentlich jeden Tag. Denn die Thailänder zählen zu den Unerreichten. Die Unerreichten, das sind die, die in ihrem Leben noch nie von Jesus gehört haben. Die haben keine Kirchen in ihrer Nähe. Die kennen auch meistens keinen einzigen Christen und die haben noch nie das Evangelium so richtig einmal rundum erklärt bekommen. Und die Schätzungen der Statistiker sagen, heute ist ungefähr ein Drittel aller Menschen zählt zu den Unerreichten. Da habe ich euch einen Videoclip mitgebracht, den wir mal kurz abspielen können. Ein Drittel aller Menschen, das sind 2 Milliarden Menschen. 2 Milliarden Menschen, das kann sich hier keiner von uns vorstellen. Was ihr seht, sind 12 Gesichter pro Sekunde. Um 2 Milliarden Gesichter zu sehen, müsstet ihr das, Entschuldigung, es sind 6 Gesichter pro Sekunde. Und um 2 Milliarden Gesichter zu sehen, müsstet ihr sowas 12 Jahre lang schauen. Ohne Pause. Das ist die Anzahl der Menschen. Okay, danke, können wir wieder abschalten. Bevor Leute ihren Kopfschmerzen kriegen. Also ihr seht, die Anzahl der Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, ist immens. Und 90% dieser Menschen leben in dem sogenannten 10-40-Fenster. Also in diesem Bereich. Da leben 90% der Menschen, die bis heute noch nie von Jesus gehört haben. In diesem Ding, da in diesem Fenster, brauchen wir mehr Christen, da brauchen wir mehr Missionare. Aber die Wahrheit ist, dass der Großteil aller Missionare in den Ländern arbeiten, wo das Christentum schon lange etabliert ist. In so Ländern wie Amerika, Brasilien oder auch Deutschland. Aber im 10-40-Fenster, also hier, dort arbeiten nur ungefähr 5-10% aller Missionare. Also da, wo die Not am größten ist, da haben wir die wenigsten Arbeiter. Thailand ist eines der Länder mitten in diesem 10-40-Fenster. Denn Thailand ist so ein Land, was abgeschnitten ist vom Evangelium. Und ich denke, das macht sich in der Kultur bemerkbar. Und ich will hier nochmal klarstellen, man kann auch viel Tolles sagen über die thailändische Kultur. Die Thailänder sind mega großzügig. Die Thailänder helfen jederzeit. Da ist extrem viel Gutes. Aber ganz oft, wenn man hinter die Maske guckt, Thailand ist ja das Land des Lächelns, wenn man hinter diese Maske guckt, da sieht man eine Menge Leid. Da sieht man eine Menge zerbrochene Familien. Und ich habe da nur so einen ganz kurzen Überblick mitgebracht, so ein paar Statistiken aus thailändischen Zeitungen. Ja, das sind nicht meine Erfindungen, das ist, was die thailändischen Zeitungen berichten. Mehr als 70% aller Männer haben Affären neben ihren Ehepartnern. Der Alkoholkonsum ist weit verbreitet. Häusliche Gewalt ist weit verbreitet. So sehr, dass das für Thailänder, in einem Dorf fragen sie meinen Freund immer, wie schlagen eigentlich Ausländer ihre Frauen? Und wenn der dann sagt, oh, ich schlage meine Frau gar nicht, das können die sich gar nicht vorstellen. Kindermissbrauch ist weit verbreitet. Menschenhandel ist ein Problem in Thailand. Genau, häusliche Gewalt, gleich weiter, ich kann einfach durchklicken hier. Nächste Bild. Genau, Thailand, Menschenhandel, habe ich gesagt. Es wird vermutet, dass es bis zu 1 Million Frauen gibt, die Prostituierte sind in Thailand. Das ist jede 70. Person in Thailand. Und ein Großteil davon machen das nicht freiwillig. Prostituierte machen das in der Regel nicht freiwillig. Vielleicht gibt es ein paar wenige, die das tun, aber der Großteil macht das nicht freiwillig. Nächste Folie. Und Thailand ist das Zentrum für Webcam-Kinderpornografie. Also ihr seht, da ist eine Menge los in Thailand, was nicht gut ist. Ja? Und genau das ist, wovon unser Bibelvers redet. Ohne Jesus, da sind wir in der Gewalt von diesen Chaosmächten, von denen ich gepredigt habe vor ein paar Wochen. Oder Paulus sagt, wir sind Sklaven der Sünde. Wir wollen das Gute tun. Aber wir merken immer wieder, dass wir schlechte Entscheidungen treffen. Und niemand auf dieser Welt will ein schlechter Ehepartner sein. Wir alle wollen gute Eltern sein. Wir alle wollen das Gute tun. Und trotzdem treffen wir immer wieder egoistische Entscheidungen, wo wir merken, das verletzt die Menschen um uns herum. Und das ist, wovon unser Vers redet. Wir wandeln in der Dunkelheit ohne Jesus. Menschen leiden, weil wir verloren sind und weil wir Gefangene der Dunkelheit sind. Und das Evangelium ist, Jesus kann uns davon retten. Er ist das Licht der Welt. Er ist der, der uns aus der Dunkelheit rettet. In ihm allein ist Rettung. Und wir Menschen, wir versuchen immer wieder, uns selber zu retten. Wir haben Religionen erschaffen. Wir haben unzählige Selbsthilfeprogramme, 5 Schritte für eine bessere Ehe, 7 Punkte für bessere Kindererziehung. Und ich bin überzeugt, man kann viel daraus lernen, versteht mich nicht falsch. Ich glaube sogar, wir können Sachen von anderen Religionen lernen. Aber am Ende des Tages, denke ich, schaffen wir es nie, uns aus eigener Kraft zu retten, aus der Dunkelheit, in der wir gefangen sind. Sondern der Weg, wie wir frei werden können, wovon die Bibel redet, ist Buße tun. Das ist ja ein Wort, das ist schwer zu verstehen für moderne Menschen. Was heißt das? Das bedeutet, das eigene Leben der Königsherrschaft Jesus unterzuordnen. Es bedeutet, dass wir unser Leben vom Königreich Gottes bestimmen lassen. Es bedeutet, dem wichtigsten Gebot zu folgen, was Jesus uns gegeben hat. Und das ist das Gebot der Liebe. Jesus hat das selbst gesagt. Das Wichtigste ist, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, und sich selbst auf eine gesunde Weise zu lieben. Und wenn ich daran denke, an dieses Gebot, dann kommt mir immer die Geschichte von einem Freund von mir in den Kopf. Der ist auch Missionar in Thailand. Und nachdem seine Missionars-Ehefrau gestorben ist, hat er eine thailändische Christin geheiratet. Und die Großfamilie von dieser Christin, die waren zerstritten. So wie die meisten thailändischen Familien. Da war eine Menge Ärger, die Leute haben nicht miteinander geredet. Da war eine Menge Dunkelheit. Und mein Freund hat dann Stück für Stück Jesus in diese Familie hineingebracht. Und als die Menschen angefangen haben, ihr Leben auf Jesus auszurichten, hat das die gesamte Großfamilie transformiert. Die Leute haben angefangen, Zeit miteinander zu verbringen. Die haben sich vergeben. Die haben sich wieder lieb gehabt. Jesus ist als Licht in die Dunkelheit gekommen. Und das ist anderen Familien aufgefallen. Und die haben gesagt, was ist denn bei euch los? Ihr habt euch doch gehasst. Warum mögt ihr euch jetzt? Und so sind Hunderte zum Glauben gekommen, weil Jesus Familien verändert hat. Weil Liebe angefangen ist zu wachsen, dort wo Hass war. Und genau das ist ja, was Jesus gesagt hat. In Johannes 13, Vers 35 sagt er, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe ist unser Markenzeichen als Christen. Jesus ist es, der gerne in zerbrochene Familien hineinkommt, Licht reinbringt und rettet aus der Dunkelheit. Und genau deshalb ist Mission so wichtig. Mission ist wichtig, weil Menschen leiden in der Dunkelheit. Menschen leiden ohne Jesus und sie brauchen Jesus, weil er allein kann heilen und transformieren. Das war der erste Vers. Der zweite Vers kommt aus der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist ja super wichtig. Die ist ja sozusagen das Wahlprogramm von Jesus. Hier stellt er vor, wofür er steht und was ihn ausmacht. Und da sagt er in Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Eben bei Johannes, ist ja ganz spannend, haben wir noch gehört, dass Jesus sich selber als das Licht bezeichnet. Aber hier bei Matthäus sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, dass ihr, dass wir das Salz und das Licht dieser Welt sind. Was bedeutet das? Damals gab es noch keine Kühlschränke. Salz hatte damals die Funktion zu konservieren. Ganz grob übersetzt könnte man die Worte Jesu hier übersetzen: Ihr bewahrt diese Welt vor dem Vergammeln. Gott rettet diese Welt nicht im Alleingang. Nein, Gott ist ein Teamplayer. Die ganze Bibel durch haben wir Geschichten, wo Gott durch Menschen wirkt. Er arbeitet in dieser Welt durch sein Volk, durch seine Jünger, durch seine Kinder. Ja, er ist das Licht der Welt, das stimmt. Er alleine kann retten, ja. Aber dieses Licht kommt zu den Menschen durch uns, durch seinen Leib. Wir sind sein Leib in dieser Welt, durch den er wirkt. Und ich finde, es ist schon berechtigt zu fragen, warum gibt es so viel Leid? Warum gibt es so viel Leid, gerade auch unter den Unerreichten in den Dritte Weltländern? Und ich denke nicht, dass das ist, weil Gott die Menschen weniger lieb hat da. Nein, ich denke, wenn wir ehrlich sind und uns das anschauen, dann müssen wir schon auch zugestehen, ein Stück weit, es ist, weil wir als Christen unseren Auftrag, Salz und Licht zu sein, in den letzten 2000 Jahren oft vernachlässigt haben und uns haben blenden lassen von anderen Sachen, die uns wichtig geworden sind, statt das Evangelium allen Nationen zu bringen. Und ich denke, wir müssen da wirklich uns als Christen fragen, was sind unsere Prioritäten? Und manchmal sagt man ja, unsere Prioritäten werden so sichtbar, indem wir mit Geld umgehen. Da ist es vielleicht spannend zu wissen, dass von 100 Euro, die an Kirchen gespendet werden, gehen in der Regel 5 Euro an Mission. Und weniger als 1 Euro davon geht an die Missionare oder an die Arbeit unter den Unerreichten. Vielleicht zeigt da, wo unser Geld hingeht, ein Stück weit, wo unsere Prioritäten liegen. Und mein Ziel ist es nicht, hier Schuldgefühle zu machen. Wie jeder mit seinem Geld umgeht, das liegt zwischen der Person und Gott. Und es gibt ja auch viele Sachen, die wirklich wichtig sind. Es gibt auch andere Themen außer den Unerreichten, die wichtig sind. Das weiß ich, da bin ich mir sehr bewusst. Aber ich möchte hier nochmal so die Einladung aussprechen, zu überlegen, wie verwende ich mein Geld? Wie kann ich mein Geld verwenden, um mit Gott zusammenzuarbeiten, damit sein Königreich sich in dieser Welt ausbreitet? Und ein anderer Vers, der mir in diesem ganzen Themenkomplex so, den ich echt lieb habe, ist Römer 8, Vers 28. Das ist ein Vers, den kennen wir eigentlich alle. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und wenn man den Vers so liest, dann denkt man ja, ja, das klingt jetzt schon so, Gott macht das im Alleingang. Der wirkt alles so, der erzwingt alles so, dass es am Ende gut ist. Das Spannende ist, wenn man den Vers in unterschiedlichen Übersetzungen anschaut, gerade auch in unterschiedlichen Sprachen, dann merkt man, da gibt es mehrere Möglichkeiten, diesen Text zu übersetzen. Das kommt nämlich darauf an, wie dieser Vers heißt, je nachdem, auf welcher Textgrundlage man den Text übersetzt. Weil das Problem ist ja, wir reden oft vom Urtext der Bibel, aber wir haben ja keine eine Rolle, wo wir wissen, das ist der Urtext, die wir vom Himmel bekommen haben. Vielmehr haben wir ganz viele unterschiedliche Fragmente. Habt ihr euch da mal so ein Fragment mitgebracht? Das ist ein recht kleines Fragment. Wir haben auch größere Rollen. Und das Wunder ist, dass ganz viele dieser Fragmente, die sind sich überraschend einig. Das ist ein echtes Wunder. Und das ist was, das sollte uns den Mut geben, zu wissen, wir können auf das, was in der Bibel steht, vertrauen. Weil das ein echtes Wunder ist, dass wir so viele unterschiedliche kleine Fragmente haben und die sich einig sind. Aber manchmal, bei ein paar Versen, da ist auch so unklar ein bisschen, was ist jetzt der richtige Urtext. Und das ist, wenn ihr in euren Bibeln so eine kleine Notiz habt, wo drin steht, dass es ein älteres Fragment gibt, was vielleicht was anderes sagt. Und das ist zum Beispiel hier bei uns in diesem Vers der Fall. Deshalb übersetzen viele neuere Übersetzungen Römer 8 wie folgt. Da heißt es dann, wir wissen, dass Gott in allem Gutes wirkt, zusammen mit denen, die ihn lieben und die nach seinem Willen berufen sind. Und ich denke, da kommt wieder diese Zusammenarbeit. Gott wirkt zusammen mit uns. Er will, dass wir alle zusammenarbeiten, aus dem Mist der Welt Gutes hervorzubringen. Denn Gott ist kein einsamer Cowboy, der das Böse im Alleingang fertig macht, sondern er arbeitet immer mit uns zusammen daran, aus Mist Dünger zu verwandeln. Und dann möchte ich nochmal zurück zu der Geschichte von meinem Freund kommen von eben. Ich habe gesagt, seine Frau ist gestorben. Die ist gestorben an Krebs. Und bevor sie an Krebs gestorben ist, hatte sie mehrere Jahre, wo sie wirklich gelitten hat, wo ihr Leben richtig, richtig schwer war. Und in dieser Zeit haben die thailändisch-buddhistischen Freunde von meinem Freund gemerkt, hey, die Familie braucht Hilfe. Die kriegen das allein nicht hin. Und die sind gekommen und haben Einkäufe gemacht, die haben die Wohnung geputzt, die haben Geld gespendet und geholfen. Und während sie dabei waren zu helfen, haben sie gesehen, hey, diese Frau, die hat Krebs, die leidet, die hat Schmerzen, aber in diesem Leid hat sie eine ganz tiefe Freude, hat sie Frieden, den sie ausstrahlt, die Liebe und den Frieden Jesu. Und als sie das gesehen haben, haben sie gesagt, diesen Jesus, den wollen wir auch. Den Jesus, der im tiefsten Leid Friede und Freude schenken kann. Und so sind 30 Thailänder ungefähr zu Jesus gekommen, die heute unzählige andere zu Jesus geführt haben. Das ist, wo Gott und Mensch zusammenarbeiten. Und da sind wir noch nicht, nur ganz kurz. Ich will kurz hier in diesem Zusammenhang auch kurz was zu Heilung sagen. Wie viele von euch war ich ja auch vor kurzem hier bei den Heilungsgottesdiensten, die wir hatten. Und ich denke schon seit vielen 10, 15 Jahren sehr auch über das Thema nach. Auch darüber, was ist die Rolle von Heilung in unserem Dienst. Und ich will aber auch sagen, ich bin kein Experte, von daher seht es mal so als meine Gedanken, was ich mit euch teile. Aber weil ein paar Leute mich auch nach meiner Meinung gefragt haben dazu, will ich einfach nochmal hier von vorne ein kurzes Statement geben. Also ich denke, klar ist, Gott heilt heute auch noch. Übernatürlich. Ja, der ein oder andere hier sitzt hier, der hat das schon erlebt. Wir haben das an den Heilungsgottesdienst erlebt. Da war eine Frau, die hatte Aknenarben am einen Tag und am nächsten waren die weg. Das war ein waschechtes Wunder und das kann man nicht wegreden. Gott ist real, Gott heilt heute noch. Aber ich denke, was auch wahr ist, wo wir nicht die Augen zumachen dürfen, ist, manchmal heilt Gott, aber manchmal halt auch nicht. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, wir als Menschen können niemals ganz verstehen, warum das so ist. Die Faktoren, die eine Heilung beeinflussen, die sind einfach zu komplex, als dass wir die alle verstehen könnten. Und ich denke, unsere Aufgabe als Jesu Jünger ist, treu zu sein und das zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat, den Kranken die Hände aufzulegen und Gott eine Chance zu geben, dadurch zu wirken. Und ich denke, in dem Bereich können wir noch eine Menge lernen und da schließe ich mich ein. Aber ich denke, gleichzeitig müssen wir das auf eine Art und Weise tun, die keinen Schaden anrichtet. Ja? Und ich denke, wenn wir in die christliche Welt allgemein gucken, ich denke, da sehen wir schon Methodiken, wo ich Fragezeichen dran habe. Ja, wenn universal Heilung versprochen wird, Gott will immer heilen. In dem Leben, von dem ich eben erzählt habe, von der Freundin, der Frau von meinem Freund, da hat Gott sie nicht geheilt, aber dadurch dazu geführt, dass hunderte Thailänder zu Jesus gekommen sind. Also ich denke, pauschale Aussagen sind schwierig, weil das kann zum Beispiel auch Leuten, die nicht geheilt werden, eine Menge Scham und Schuld machen. Und die haben eh schon die Krankheit. Und ich denke, wir müssen vorsichtig sein, dass unsere Gottesdienste echt bleiben, authentisch und nicht zu Shows werden, wo wir was pushen, was Gott vielleicht gar nicht pushen will. Oder auf eine Art und Weise, die nicht gut ist. Ja? Von daher ist so mein Anliegen, lasst uns da wachsen, lasst uns damit ringen mit dem Thema Heilung, lasst uns da lernen. Aber gucken, wie können wir das auf eine gute Art und Weise tun, die nicht Menschen schadet, sondern Menschen näher zu Jesus führt. Wir sprechen gerade darüber, dass Gott uns die Aufgabe gegeben hat, mit ihm Licht in diese Welt hineinzubringen, mit ihm zusammenzuarbeiten, Menschen aus der Dunkelheit zu befreien. Und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich in den letzten 10 Jahren diesen Auftrag auch ganz oft als schwere Last erlebt. Weil das Leid in dieser Welt ist groß, das Leid in Thailand ist groß. Und die letzten Jahre habe ich immer wieder so mit mir gerungen, Gott, in was für einem Bereich willst du, dass wir arbeiten? Sollen wir ein Kinderheim gründen? Sollen wir den Armen helfen? Sollen wir Christen stärken? Sollen wir Evangelisation machen? Jüngerschaft, Menschenhandel bekämpfen? Wir können nicht alles. Alles ist wichtig. Alle diese Bereiche brauchen mehr Leute, die sich da rein investieren. Und diese ganzen Jahre war meine größte Angst, wenn ich ehrlich bin, dass ich Gottes Willen für mein Leben verpasse. Denn meine Vorstellung früher, und vielleicht geht dir das auch so, war, Gott hat einen festen Plan für mein Leben. Und mein ganzes Ziel im Leben ist, diesen einen Weg zu finden und ihn zu gehen. Aber was ist, wenn ich diesen Weg verpasse? Was ist, wenn ich nicht aufmerksam bin und falsch abbiege oder einen anderen Weg gehe? Habe ich dann mein Leben komplett vergeudet? Ich denke, das ist eine Frage, über die wir mal nachdenken können. Ja, und ich habe da ein spannendes Buch gelesen, wen das Thema interessiert. Das heißt, es wurde von einem Freund von mir geschrieben, das heißt, Gott hat keinen Plan für dein Leben. Der Titel ist offensichtlich provokant. Ja, ich denke, also da kommt ja gleich, aber in der Bibel, da heißt es doch, Gott hat einen Plan für dein Leben. Naja, das hat Gott erstmal zu Israel gesagt. Also wenn wir biblisch sind, dann bleiben wir auch richtig biblisch. Ja, das hat er jetzt nicht zu dir gesagt. Ich denke, ich will euch einfach einladen, vielleicht ein Gedanke, den ich so aus diesem Buch mitgenommen habe, ist, in dieser Welt gibt es einfach tausende Optionen, wie wir unser Leben leben können. Und unter all diesen Optionen, den richtigen einen Weg zu finden, ist schon schwierig genug. Und dann noch dieser Druck, den einen Weg zu finden, den Gott für uns hat, das kann eine Seele echt krank machen. Und ich glaube, oder auch wie ich die Bibel so erlebe, ich habe da ein anderes Bild gefunden, was mir hilft. Und ihr könnt es gerne ablehnen, wenn ihr das nicht so seht. Aber ich denke da viel mehr an ein Parkhaus. Nochmal neue Folie, genau. In einem großen Parkhaus gibt es viele Möglichkeiten im Idealfall, wo wir parken können. Es gibt auch ein paar Plätze, die sind für uns verboten. Ich darf nicht im Frauenparking parken. Ich darf auch nicht auf dem Behindertenparkplatz parken. Ja, und ich denke, ähnlich zeigt uns die Bibel ein paar Sachen, hey, das solltest du nicht machen. Prostitution ist nicht der beste Job für dich. Ja, es gibt ein paar Sachen, da sagt Gott, da darfst du nicht parken. Aber ansonsten haben wir eine Menge Freiheit. Gott lädt uns ein, selber zu überlegen, wie wollen wir uns einbringen in dieser Welt, um zusammen mit ihm zu arbeiten. Und selbst dieses Bild, wenn ich ehrlich bin, ärgert mich manchmal. Weil eigentlich will ich klare Anweisungen. Ich will, dass Gott sagt, Manuel, mach das und dann mach das und dann mach das. Weil klare Anweisungen geben Sicherheit. Aber klare Anweisungen können auch unmündig machen, weil sie uns nicht herausfordern, selbst Entscheidungen zu treffen und dann Verantwortung für diese Entscheidungen zu nehmen. Und ich denke, da ist wichtig, sich zu erinnern, dass Gott dabei ist, uns zu erziehen. Wie ein Vater ist es sein Ziel, uns zu reifen Kindern, zu Erwachsenen zu machen, die gemeinsam mit ihm die zukünftige Welt regieren und gestalten. Und dieser Prozess des Reifens, der ist oft schwer, aber dringend nötig. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gottes Einladung annehmen und mit ihm zusammenarbeiten und diese Welt gestalten. Ich komme zu dem dritten und letzten Vers, den ich euch heute mitgebracht habe. Und dieser Vers hängt zusammen mit unserer vielleicht schwersten Herausforderung in Thailand. Wir leben in Thailand, weil wir wollen dort zusammen mit Gott arbeiten, zusammen mit ihm wirken, wie ich das eben erklärt habe, um diese Nation zu verändern. Wir wollen sehen, wie Menschenleben geheilt werden, wie Familien transformiert werden, wie Menschen aus Sklaverei frei werden, Kinder errettet werden und die Unerreichten erreicht werden. Wir wollen sehen, dass Millionen von Menschen aus der Dunkelheit befreit werden durch Jesus. Und wir sind überzeugt, dass Gott es tun kann. Und wir arbeiten hart, um dahin zu kommen. Aber die Wahrheit ist, wir sind noch weit weg davon. Und das frustriert. Das frustriert. Ich sehe das Leid jeden Tag, aber der Durchbruch scheint nicht zu kommen und die Last ist schwer. Und Frustration kann im Leben jede Farbe nehmen. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Und wenn ich dann andere Missionare oder andere Christen nach Rat frage, dann kommen oft solche Vorschläge. Manuel, alles, was du machen musst, du musst früher aufstehen und einfach nochmal 2-3 Stunden beten jeden Tag. Dann kommt Durchbruch. Oder einfach mal regelmäßig fasten. Oder da ist bestimmt noch Sünde in deinem Leben. Die musst du noch aus deinem Leben entfernen, Buße tun, dann kommt Durchbruch. Oder du musst dich mehr anstrengen zu evangelisieren. Zusammengefasst, streng dich mehr an. Gib dir mehr Mühe. Arbeite noch härter. Und das habe ich probiert. Ich habe morgens versucht zu beten, aber ich schlafe da mal ein. Ich habe wöchentlich gefastet. Ich habe die neuesten Methoden der Evangelisation und Jüngerschaft gelernt und versucht umzusetzen. Und trotzdem noch kein großer Durchbruch, wie wir ihn uns wünschen. Und dieser letzte Abschnitt ist für alle, die frustriert sind, die auch das kennen aus Predigten, dieser Aufruf, mach mehr, tu mehr, gib dir mehr Mühe, mehr beten, mehr Buße tun. Dieser Druck kann unser Herz krank machen. Und wir können verzweifeln an dem Versuch, aus eigener Kraft Veränderung zu bringen. Und ich denke, da, und jetzt kommt der Vers endlich, ist Johannes 15 ein Schlüsselvers für mich. Jesus sagt es, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Genau. Und ich denke, was das jetzt heißt, in Jesus zu bleiben, das kann viel heißen, okay? Ich sage nicht, dass meine eine Sache, die ich jetzt sage, das eine ist. Aber ich denke, ein Aspekt davon, oder die Aussage ist ganz klar, ja, wenn wir Frucht bringen wollen, müssen wir in Jesus bleiben. Wir müssen eng mit ihm verbunden sein. Und die Frucht, die kommt heraus aus unserer Gemeinschaft mit Gott. Der Schlüssel ist, Zeit mit Gott zu verbringen. Und um das vielleicht mal in ein Bild zu packen, so ein bisschen, wenn ich den ganzen Tag immer nur damit beschäftigt bin, meiner Frau Gutes für meine Frau Miriam zu tun, ja, ihr Blumen zu kaufen, Abwasch zu machen, die Kinder zu nehmen, dann ist das toll. Aber ich glaube, es wird unsere Beziehung nicht so sehr vertiefen. Unsere Beziehung, die wächst an so Samstagen wie vor 2 Wochen, wo wir 70 Kilometer Rad gefahren sind und stundenlang geredet haben. Da lernen wir uns besser kennen. Da planen wir, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Wir überlegen, wie kommen wir dahin. Wir reden darüber, wie können wir uns unsere Liebe besser zeigen. Und ich denke, ähnlich ist das in der Beziehung mit Gott. Das, was alles entscheidend ist, ist, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Dass wir mit ihm reden, auf ihn hören. Es ist gut, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Und in der Tat, das ist ein Ausdruck unserer Liebe zu ihm, wenn wir Dinge für ihn tun. Aber das, was uns wirklich transformiert, das ist diese Gemeinschaft mit Gott. Und wie diese Gemeinschaft aussehen kann, das kann ganz unterschiedlich sein. Jeder Mensch hier in diesem Gottesdienst, denke ich, hat einen individuellen Zugang zu Gott. Hier gibt es keine Patentlösung, die für uns alle gilt. Und dieser Weg, mit Gott zu connecten auf einer tiefen Ebene, der kann sich auch verändern im Leben. Als Jugendlicher, da musste nur irgendwie die erste Zeile von so einem Lobpreislied losgehen und ich war schon in der Nähe Gottes, ja. Hab schon so Gottes Nähe gespürt. Und das geht bestimmt auch vielen hier so. Aber dann kam eine Zeit, wo ich meine intensiven Zeiten mit Gott auf dem Fahrrad hatte, draußen in der Natur. Und dann sind wir nach Thailand gezogen und glaubt mir, ihr wollt nicht mit dem Fahrrad in Thailand fahren. Das ist gefährlich. Ernsthaft. Das heißt, diese Option ist weggefallen und ich bin fast in ein Loch gefallen, in eine Depression, weil mein Weg mit Gott zu connecten weg war plötzlich. Und ich musste mir neue Wege suchen. Und ich habe neue Wege gefunden, die mich die letzten 10 Jahre durchgetragen haben. Und einer dieser Wege für mich ist das Schreibgebet. Ich nehme mir bewusst Zeit für Jesus und suche mir einen ruhigen Platz, um Zeit mit ihm zu verbringen. Und dann hole ich mein Handy raus und schreibe in meine Notizen rein, was mich bewegt, was mich ärgert, was mich zornig macht. Meine Klage, meine Bitten, mein Dank und meine Fragen. Und dann schreibe ich auf, was ich in meinen Gedanken Jesus antworten höre. Und das sind die Zeiten, in denen mein Leben geprägt wird, in denen ich korrigiert werde von Gott, in denen mir Hoffnung geschenkt wird, in denen mein Leben neu ausgerichtet wird und wo Gott mir zeigt, was die Prioritäten für mein Leben sein sollten. Es sind die Zeiten, in denen er mir sagt, was ich in meinem Leben ändern muss und wie mein Verhalten meiner Frau, meinen Kindern und den Menschen um mich herum vielleicht schadet und wie ich sie besser lieben kann. In diesen Zeiten, da wird 2. Korinther 3,18 für mich Realität. Da heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und während ich da sitze und auf Gott höre und mir bewusst Zeit für ihn nehme, da trete ich vor sein Angesicht. Und wie das hier heißt, ich staune über seine Herrlichkeit, ich staune über seine Schönheit. Und das Meditieren über seinen Charakter verändert mich. Und an diesem Vers finde ich spannend, hier ist die Rede davon, dass wir Gottes Schönheit anschauen. Was bedeutet das, Gottes Schönheit anzuschauen? Auch hier, ich finde es spannend, dass unser Gehirn Dinge in Bildern abspeichert. Ja? Die Inchi hat diese Erinnerung von meiner alten Predigt abgespeichert mit diesem Bild, wo Menschen auf einem Katapult in die Welt geschossen werden. Unsere Erinnerungen an unsere Kindheit sind in der Regel als Bilder gespeichert. Mentale Bilder sind ganz wichtig für uns Menschen. Das ist einfach ein Fakt. Und die helfen uns, das, was wirklich passiert ist, in Erinnerung zu halten. Und die Bibel ist ja auch voll mit mentalen Bildern, weil diese mentalen Bilder, die sind wichtig für uns, um Gott greifbar zu machen. Die Bibel redet davon, Gott ist ein Hirte. Gott ist ein Vater. Gott ist ein Lamm. Das sind Bilder, die Gott uns gibt, die nicht perfekt beschreiben, wie Gott ist. Ja, Gott steht nicht mit einem Stab rum vor einer Menge Schafe. Aber da ist eine bestimmte Wahrheit drin, die etwas über Gott aussagt. Und ich denke, ein Problem ist, für viele Christen ist der Glauben nur auf so einer total logischen Sachebene. Und grundsätzlich ist es gut. Ich bin einer, der sagt, wir müssen unser Gehirn benutzen als Christen. Bitte nicht abgeben beim Begrüßungsdienst. Aber wenn das nur so eine logische Ebene ist, ich glaube, dann haben wir vielleicht ein Problem, Gott zu erleben und das greifbar in unserem Leben zu machen. Wäre zumindest die Beziehung zu meiner Frau eine reine Ansammlung an Fakten, ich glaube, das würde unsere Ehe schwer machen. Ich denke, Gott ist real und er will, dass wir ihn auch real erfahren. Und ich glaube, und das möchte ich hier mal einfach vorschlagen, ein Werkzeug dafür, Gott greifbar in unserem Leben zu machen, ist tatsächlich unsere Fantasie. Und damit will ich nicht sagen, hey, wir können jetzt in unserer Fantasie uns Gott vorstellen, wie wir wollen, als pinkes Einhorn oder so. Das meine ich nicht. Aber ich denke, unsere Fantasie ist ein Werkzeug, was uns helfen kann, zu visualisieren, was wir wissen, was wahr ist aus der Bibel. Dinge, die wir wissen, sie sind wahr. Unsere Fantasie kann uns helfen, das zu visualisieren und dadurch greifbar zu machen. Und die Amy hat mir erlaubt, eines ihrer eigenen Geschichten zu erzählen. Die Amy hat zwei Freundinnen, die sie nur selten sieht. Und einmal war sie bei denen eingeladen zum Spielen und Amy hat sich da mega lang dolle drauf gefreut. Und dann haben diese zwei Kinder hauptsächlich nur miteinander gespielt. Und Amy war so ein bisschen ein drittes Rad. Als Amy nach Hause kam, war sie todtraurig. Ihr Herz war zerbrochen. Und als wir abends im Bett lagen, habe ich sie ermutigt, hey Amy, mach mal deine Augen zu und guck mal, erinnere dich an die Situation und dann guck mal, was Jesus macht. Und in ihrer Fantasie oder in ihrer Erinnerung hat sie gesehen, wie Jesus dazugekommen ist in die Situation. Er hat sie in den Arm genommen und er hat sie gefragt, ob sie mit ihm spielen will. Er hat sie getröstet und er hat diesen Schmerz der Ablehnung in ihrem Herzen geheilt. Und ich denke, Gott lädt uns alle ein, unsere traumatischen Erinnerungen, damit zu ihm zu gehen, ihn da rein einzuladen, zu fragen, hey Gott, was machst du da drin? Und Wir können unsere Fantasie nutzen, auch wenn wir beten. Ja, wenn wir für Leute beten, warum stellen wir uns dann nicht vor, wie Licht vom Himmel kommt und in die Dunkelheit bricht oder Ketten zerbrochen werden? Weil wir wissen, wenn wir beten, dann wirkt Gott, egal ob wir das sehen oder nicht. Oder ganz persönlich für mich, wenn ich verletzt bin, wenn ich zornig bin, dann ziehe ich mich ganz oft zurück und stelle mir vor, wie ich mit Jesus in einem Wald sitze, so an den Baum gelehnt. Und da ist es friedlich, da ist so ein schöner Bach. Und dann da höre ich auf das, was er mir sagt. Und da fällt es mir leicht, mich von ihm korrigieren zu lassen. Das ist so ein Ort, der gefüllt ist von seiner Liebe, wo Gott mir Identität zuspricht. Ja, und das heißt nicht, ich sage jetzt nicht, ihr alle müsst Schreibgebet machen, ihr alle müsst Gott in der Fantasie begegnen, aber ich lade euch ein, das auszuprobieren. Es ist ein Zugang, den wir vielleicht vernachlässigt haben oder der vielleicht für den einen oder anderen hilfreich ist. Es gibt viele andere, Bibellesen, Gebet, Lobpreis, Gott beim Sport erleben, in der Natur erleben. Alles klar, sage ich gar nichts dagegen, dürfen wir alles. Gott begegnet uns unterschiedlich, so wie wir unterschiedlich sind. Das Wichtige ist, mit ihm verbunden zu bleiben und nicht aus Zwang und Druck heraus alles zu erreichen, sondern aus dieser Liebesbeziehung heraus. Wir lassen uns von ihm mit Liebe füllen, sodass sie überströmt und übersprudelt. Meine Predigt von heute in 3 Punkten zusammengefasst. Ohne Jesus sind wir in der Dunkelheit und Jesus ist der Einzige, der uns retten kann. Und er rettet uns nicht nur, damit wir gerettet sind. Es ist kein Selbstzweck. Er rettet uns, damit wir Salz und Licht werden, dass wir sein Licht in die Welt reinscheinen und mit ihm zusammenarbeiten, diese Welt zu retten, Menschen zu retten. Aber das können wir nicht aus eigener Kraft tun. Dann werden wir Burnout bekommen. Sondern wir tun es, indem wir mit ihm chillen, indem wir Zeit mit ihm verbringen, uns von ihm seine Schönheit angucken und das verändert uns und gibt uns Kraft und Liebe, um unseren Auftrag in dieser Welt zu erfüllen. Amen.